Dieser Podcast wird präsentiert von der Adventure Box und der Karlsruhe Tourismus GmbH.
In dieser Folge kommen die Aussagen von Familienangehörigen und Weggefährten der Täter vor. Es handelt sich nicht um die echten Sprecher, sondern um Zitate aus den Protokollen der Polizei.
Freitag, der 10. Dezember 2010. Karlsruhe. Ein eiskalter Adventstag. Kurz vor 16 Uhr. Die Dämmerung liegt über der Stadt. Menschen eilen über den Marktplatz, machen Weihnachtseinkäufe. Niemand ahnt, dass genau hier in wenigen Minuten eine der längsten Bankraubserien Deutschlands enden wird. Und mit ihr der Mythos der Gentleman-Räuber.
Sie galten als höflich, als überlegt. Ein Paar, das mit leiser Stimme sprach. 15 Jahre hielten sie die Polizei im Südwesten in Atem. Kein anderes Täterduo war so konsequent, so unsichtbar.
Zwischen 1995 und 2010 überfielen sie mindestens 21 Banken, von der Pfalz bis nach Baden. Sie kamen aus Tschechien, jedes Jahr. Forderten das Geld, verschwanden wieder. Keine Fingerabdrücke, keine verwertbare Spur. Höflich, aber bewaffnend. Berechnend, aber unberechenbar. Polizeiausbilder Martin Gerstner hat die Fälle und das Vorgehen anhand der Akten analysiert.
Die eine Frau beklagt sich, dass die Handschließe wehtut. Der Täter geht her, macht die Handschließe locker und sagt, ich lege den Schlüssel im Eingangsbereich hin, dann könne sie ihrer Kollege letztendlich auch anschließend wieder aufmachen, sie könne daraus schlüpfen. Oder er nimmt den Schlüssel von den Fahrzeugschlüssel von der Angestellte, damit er mit diesem Fahrzeug fliehen kann. Und die Angestellte sagt dann, zieht da euch aber meinen Wohnungsschlüssel dran, ich komme ja jetzt nicht nach Hause. Da geht der Herr, macht den Wohnungsschlüssel weg. Ja, also da gibt es unzählige Geschichten, was da alles passiert ist. Die Vorgehensweise war so höflich, dass die dann, die Soko, sich den Namen Gentleman gegeben hat. Und erst beim drittletzten Überfall hat die Soko dann eine andere Bezeichnung bekommen, nämlich Bernstein, weil man davon ausgegangen ist, dass der nächste Überfall in der Bernsteinstraße stattfinden wird.
Ein Name, der haften bleibt und doch ein falsches Bild zeichnet.
Rainer Händle ist zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Chefredakteur im Ressort Südwestecho der Badischen Neuesten Nachrichten. Regelmäßig berichtet die Zeitung über die Banküberfälle.
Ja, damit zeigt sich im Prinzip eigentlich schon der Widerspruch auf. Auf der einen Seite ein für Bankräuber sehr ungewöhnliches Verhalten, das auch dann zu dem polizeiinternen Spitznamen Gentleman-Räuber geführt hat, weil sie sich dann eben nicht nur entschuldigt haben, sogar noch nach dem Befinden eines Lehrlings erkundigt haben, nach dem zweiten Überfall. Aber umgekehrt haben sie natürlich dafür gesorgt, dass die Bankangestellten in dem Fall Traumata erlebt haben, mit denen sie teilweise heute noch zu kämpfen haben. Ein Banküberfall ist ein schweres Verbrechen, das zu Recht unter einer hohen Strafe steht. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und von daher, der Name Gentleman-Räuber war eindeutig natürlich zu verharmlosend.
Und wer ihnen gegenüberstand, sah etwas anderes. Nicht Höflichkeit, sondern Härte. Ein Bankangestellter berichtet später der Polizei.
Ich war mit dem männlichen Täter im Tresorraum. Ich habe erlebt, wie er fast ausrastete und mit der Pistole herumfuchtelte. Und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er im Zweifelsfall ernst machen würde.
Die Presse schreibt vom Gentleman-Mythos. Die Polizei spricht von einer beispiellosen Serie. Für die Opfer bleibt es ein Trauma.
15 Jahre leben sie ein Doppelleben. Unscheinbar, diszipliniert, kontrolliert. Niemand weiß, wer sie sind. Niemand vermutet, dass die stillen Nachbarn aus Tschechien Deutschlands meistgesuchte Bankräuber sein könnten.
Dies ist ihre Geschichte. Die Geschichte zweier Menschen, die glaubten, sie könnten alles planen, bis zum letzten Schuss. Jaroslav B. wird 1970 in Gablonz an der Neiße geboren. Ein Kind zwischen zwei Welten. Seine Eltern ziehen mit ihm und seiner Schwester von der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland. Zwei Kinder, ein neues Leben in Karlsruhe. 1981 erhielten er, seine Mutter und seine Schwester die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Jahr später änderten sie ihren tschechischen Nachnamen, um anzukommen oder um nicht aufzufallen. Sie lebten in einer Dreizimmerwohnung im Norden von Karlsruhe. Doch seine Wurzeln wird Jaroslav nie abschneiden. Immer wieder zieht es ihn weg von Deutschland.
Er war eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger, als wir noch zusammengelebt haben. Er war oft zu Hause, hat gelesen, war zurückhaltend und ruhig. Man konnte mit ihm keinen Streit bekommen. Er hatte nicht viele Freunde.
Unauffällig, so beschreibt ihn auch sein damaliger Freund. Ruhig, freundlich, hilfsbereit. Guter Schüler, aber ohne Leidenschaft für die Schule. Einer, der nicht auffallen wollte und genau damit auffiel.
Jaro war ein guter Schüler, nicht gewalttätig, aber er liebte Waffen, Kampfsport, Schach.
Nach der Realschule geht er aufs Wirtschaftsgymnasium in Karlsruhe und bricht ohne Abschluss ab. Danach Wehrdienst bei den Fallschirmjägern in Nagold, rund 50 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Ein Freund sagt,
dieses 0815-Soldat sein, das hat ihn nicht gefordert, das war ihm zu blöd.
Dennoch beendet er den Wehrdienst.
Vielleicht beginnt hier die Suche nach Herausforderung. Er liest Militärbücher, trainiert, plant. Ein Mann, der Ordnung braucht und Risiko sucht.
Nach dem Bund arbeitet er als Kurierfahrer für einen Karlsruher Arzneimittelvertrieb. Nachtschichten, Apothekenbelieferung mit seinem Corsa. Das Geld gibt er für Miete und Ballerspiele aus. Später merken die Ermittler, viele der überfallenen Banken liegen in der Nähe von Apotheken.
In den Nächten lernt er die Straßen der Region auswendig. Jede Abzweigung, jeden Parkplatz, jede Ausfahrt. Die perfekten Wege für eine Flucht.
Er wohnt in Karlsruhe zur Untermiete bei einem Pärchen, nutzt Küche und Bad mit. Ein leises WG-Leben. Im Internet lernt er seine Freundin kennen.
Sie macht eine Ausbildung in Düsseldorf. Im Chat nennt er sich Karlsruhe 23. Charmant, zurückhaltend, romantisch. Mit einem Riesenstrauß steht er eines Tages vor ihrer Tür. Der Internetflirt wird zur Beziehung.
Der war charmant und romantisch, aber auch extrem kontrollierend. Er wollte nie raus oder Freunde treffen. Er saß meistens vorm Computer, hat Ballerspiele gespielt. Und wenn wir Streit hatten, ist er weggefahren, hat gemeint, er sei jetzt in Tschechien.
Mitte der 90er verändert er sich. Seinem Weggefährten in Karlsruhe fallen die neuen gleichaltrigen Freunde auf. Sie sind ihm suspekt. Neue Freunde mit Wurzeln in Osteuropa, mit großen Autos und viel Geld. Eines Tages steht Jaroslav selbst mit einem 200 PS-Wagen vor der Tür.
Er war oft unterwegs und hatte immer mehr Geld und das, obwohl er seinen Job gekündigt hatte. Ich dachte schon, er ist auf die schiefe Bahn geraten. Vielleicht Drogengeschäfte oder Autoschieberei.
Der Karlsruher Freund und WG-Mitbewohner befürchtet, dass eines Tages die Polizei vor der Tür stehen könnte und kündigt Jaro das Mietverhältnis. Sie trennen sich friedlich, wie der Freund betont.
Als Jaroslav in Karlsruhe seine Wohnung verliert, zieht er zu seiner Freundin und deren Eltern. Ein neues Kapitel. Aber kein neuer Mensch. Er sitzt stundenlang am Computer, plant, recherchiert, fährt regelmäßig nach Tschechien. Er zahlt keine Miete, nur gelegentlich das Essensgeld.
Der saß immer zu Hause. Wir hatten zusammen einen Hund. Nur zum Gassi gehen ist Jaro manchmal mit rausgekommen. Dass er angeblich auf Arbeitssuche war, davon habe ich nichts mitbekommen. Deswegen haben wir uns auch öfter gestritten. Und meiner Mutter hat es auch nicht gefallen. Er meinte, er wird sich einen Auslieferungsjob auch hier suchen.
Über Jaroslav und seine Reisen nach Tschechien kursieren viele Vermutungen. Seine Ex-Freundin erinnert sich an einen Besuch dort, an ein Haus mit kleinem Laden, das seinem Onkel gehört haben soll. Ein kräftiger Mann, etwa 50, Inhaber eines Lebensmittelladens. Jaroslav sprach davon, dass der Onkel ihn unterstütze, finanziell oder geschäftlich.
Ich war 2-3 Mal mit ihm in Tschechien. Er hat mir dort das Haus von seinem Onkel gezeigt, daneben war der Laden. Der Sohn von seinem Onkel hat auch nicht weit entfernt gewohnt in so einem Plattenbau. Ich erinnere mich genau an den. Der war schlank, 1,80 groß, hatte dunkelblonde Haare und war so Mitte 20. Als ich später dann das Phantombild vom Überfall auf die Sparkasse da in Karlsruhe-Rüppur gesehen habe, Da war ich mir gleich sicher, das ist der Cousin.
In den Ermittlungsakten taucht tatsächlich ein Hinweis auf einen möglichen dritten Täter bei den Banküberfällen auf. Er war bis zum siebten Überfall 1997 in Hockenheim dabei.
Damals, als er arbeitssuchend war, meinte Jaroslav, dass er mit seinem Cousin was in Tschechien im Rotlichtmilieu aufbauen will. Er meinte, man könne dort Mädchen auf den Strich schicken. Ihre Geeignetheit könne man ja auch selbst ausprobieren. Das hat mich total stinkig gemacht, zumal er ja eh ständig in Tschechien war.
Trotz seiner zweifelhaften Vorhaben bleibt er unauffällig. Polizeiausbilder Gerstner kann das bestätigen.
Also er war polizeilich in Deutschland, wenn ich recht weiß, gar nicht auffällig.
Sie beendet schließlich die Beziehung. Sie wollte nicht immer Händchen halten und zu Hause sitzen, erzählt die Ex-Freundin der Polizei später. Durch den gemeinsamen Hund hatten sie weiter Kontakt. Er zog wohl wieder nach Karlsruhe, berichtet sie später der Polizei. Jaroslav sagte ihr, er wolle sich ein Haus in Tschechien kaufen. 2 Jahre später kommt er zu seiner Ex, um seine Sachen zu holen.
Als er damals die Sachen in meinem Keller zusammengepackt hat, hat er mir erzählt, dass seine Frau nach Hause bestellt hätte. Die wollte er in Tschechien heiraten und dann auch dort mit ihr leben. Die hatte schon einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Danach habe ich nie wieder was von ihm gehört.
Ende der 90er meldet Jaro in Tschechien ein Gewerbe an. Ein letzter Besuch bei seinem Freund in Karlsruhe. Im Auto wartet eine Frau, die er nicht vorstellt. Sie spricht kein Deutsch, sagt er, vermutlich Ružina.
Die Fotos, die die Ermittler in Tschechien entdecken, passen kaum zu dem, was sie am 10. Dezember 2010 in Karlsruhe erleben. Auf den Bildern ein athletischer, durchtrainierter Mann. Auf der Straße vor der Bank ein Körper, gezeichnet von Jahren am PC. Ein höflicher, gebildeter Mensch, aber trotzdem ein Verbrecher.
Also die Entschuldigung der Täter hat zumindest den Rückschluss zugelassen, dass es sich hier nicht um irgendwelche hartgesottenen Gangster handelt, sondern dass da doch ein bürgerlicher Hintergrund dahinter stecken musste.
Jaroslav B., Soldat, Sportler, Planer, Räuber. Einer, der immer alles im Griff haben wollte, bis er es nicht mehr hatte.
Ihr Name war Ružina B., 2 Jahre jünger als Jaroslav, geboren 1972 in Krumlau, Südböhmen. Über ihr Leben weiß man erstaunlich wenig, fast nichts. Ein Schatten, der nur sichtbar wird, wenn er neben jemand anderem steht.
Die Akten zeigen, sie war verheiratet, hatte einen Sohn. Ihr Ex-Mann starb bei einem Autounfall, als der Junge 5 war. Eine Frau, die früh lernen musste, allein zu überleben.
Später taucht ihr Name in Polizeiregistern auf, in Frankfurt. Nicht als Beschuldigte, sondern als Prostituierte. Das berichtet die Journalistin und Autorin Marianne Paschkewitz. Über das Kennenlernen gibt es unterschiedliche Aussagen. Jaroslavs Schwester wird der Polizei kurz nach der tödlichen Schießerei sagen, dass die beiden sich in einem Urlaub in Tschechien kennengelernt haben.
Ružina hat zwar Deutsch verstanden, hat sich aber geschämt, Deutsch zu sprechen. Sie hat eigentlich so gut wie nie Deutsch gesprochen. Sie hat nach Deutschland auch gar keinen Bezug. Soweit ich weiß, hat sie immer in Tschechien gelebt. Ich war auch mal bei ihnen zu Hause in Tschechien. Ich weiß nicht, was sie für eine Schulbildung hatte.
Mitte der 90er, er, der Ex-Soldat, sie, die Frau mit Vergangenheit und Verlust.
Niemand weiß, wer den ersten Schritt tat. Bald wurden sie ein Team. Privat und später kriminell. Eine Beziehung aus Vertrautheit und Abhängigkeit.
Ružina war eine ganz liebe. Es war eine sehr harmonische Partnerschaft. Man hat sich gleich wohl bei ihnen gefühlt.
2001 heiraten sie. Er nimmt ihren Namen an. Ein ungewöhnlicher Schritt. Mit dem Namenswechsel beginnt ein zweites Leben. Die Autorin und Journalistin Marianne Paschkewitz war in Tschechien und hat recherchiert. In ihren Recherchen steht:
Die Gentleman-Räuber kauften sich 1999 ein in die Jahre gekommenes kleines Häuschen mit Garten in Živčice, ein 100-Seelendorf. Es ist etwa 20 Kilometer von Budweis in Südböhmen entfernt. 2001 ziehen sie in das renovierte Häuschen und heiraten. Davor hatten sie bereits zur Miete in Budweis gelebt. Ruzhinas kleiner Sohn war immer dabei. Ruzhina unterschrieb seinerzeit den Kaufvertrag über 290.000 tschechische Kronen. Das waren damals etwas über bescheidene 21.000 Mark. 2008 wurde das Häuschen dem damals 18-jährigen Sohn überschrieben.
Nach außen lebten sie bescheiden, unauffällig. Das viele Geld, das sie erbeuteten, floss vermutlich nicht in das Gebäude.
Später berichtet ein Nachbar:
Es waren ganz normale, nette Leute. Die gingen nie in die Kneipe, nie auf Feste. Die waren einfach nicht da.
Das Einzige, was da in der Wohnung gut war, das war eine Küche. Die war modern. Und ein PC, der wirklich auf modernstem Stand war. Und die Kollegen haben dann recherchiert, dass er vermutlich im Internet gezockt hat und hat dann das Geld quasi im Internet verspielt.
Auf dem Tisch ein Adventskranz, im Regal rund 300 Wettscheine. Fotos vom Urlaub, ein Trainingssack auf dem Dachboden. Ein Leben zwischen Routine und Ritual.
Die Nachbarn sehen sie selten. Einmal im Supermarkt, ein anderes Mal beim Briefe holen. Sie fahren einen alten Wagen, nichts Auffälliges. Kein Luxus, kein Hinweis auf Reichtum.
Vielleicht lag darin ihr Geheimnis, die perfekte Unscheinbarkeit. Zwei Menschen, die sich unsichtbar machten, um nicht gesehen zu werden.
2008 überschreiben sie das Haus auf Ruzhinas Sohn. Er zieht aus, lebt mit seiner Freundin. Als die Polizei 2010 das Haus durchsucht, findet sie keine Beute, aber viele Fragen.
Zu aller Überraschung hatten die Gentleman-Räuber noch eine zweite Adresse. Die Ermittler berichten, hatte das Täter-Ehepaar im Zentrum von Budweis für 500 Euro monatlich eine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Die Wohnung machte einen unbewohnten Eindruck, berichteten die Karlsruher Kriminalbeamten. Kaum persönliche Gegenstände. Schon das Haus habe einen anonymen Eindruck gemacht. Keine Klingelschilder an den Wohnungstüren, nur Nummern. 12 bis 15 Parteien auf 5 Stockwerken. Die Rolle der Wohnung sei ihnen nicht ganz klar gewesen. Auch wenn sie als Fluchtpunkt gedacht war, hätte ich zumindest ein Duschgel und zwei Zahnbürsten dort gehabt, dass ich nicht mehr raus müsste. So ihre Überlegung. Bemerkenswert fanden sie auch zwei an der Decke angebrachte Schwerlasthaken aus daumendickem Stahl. Wie ein Schweineschwänzle, zogen sie den Vergleich. Sie hätten das Körpergewicht eines Menschen gehalten. Der Vermieter beteuerte, dass die Haken dort nicht hingehörten.
Sogar dem Sohn ist nichts aufgefallen. Gegenüber der Presse in Tschechien sagt er, dass er eine normale Kindheit hatte. Wenn er was wollte, musste er sparen. Seine Eltern hätten anderen geholfen, für Tier- und Kinderheime gespendet. Er werde sich nie für sie schämen.
Für die Polizei bleibt seine Mutter lange die Komplizin. Doch Zeugen beschreiben sie als nervös, unsicher, überfordert. Sie läuft meist vor ihm her, auch am letzten Tag in Karlsruhe. Als sie die Bank verlassen, läuft sie voraus, dreht sich mehrfach um. Anders als ihr Partner.
Vielleicht war sie die Getriebene in dieser Beziehung oder die, die nicht mehr wusste, wie sie aussteigen sollte. Eine Frau, die ihre Identität an die des Mannes verlor.
Beim Überfall auf die Sparkassenfiliale in Lustadt am 12. August 1998 ist zum ersten Mal eine weibliche Täterin dabei. Es muss kurz nach dem Kennenlernen der beiden im Urlaub gewesen sein. Wenige Monate später, bei Überfall Nummer 9 auf die Bank in Bobenheim, sind es zum ersten Mal drei Täter. Zwei Männer, eine Frau. Einen Überfall später verschwindet sie wieder von der Bildfläche. Vorerst. Ab 2004 sind es nur noch er und sie. Nach den ersten Jahren ist klar, die Gentleman-Räuber handeln nach Plan. Nichts geschieht zufällig.
Die Polizei erkennt ein wiederkehrendes Muster. Keine Filialen, klare Grundrisse, wenig Personal.
Hans-Peter Pott ist erfahrener Ermittler bei der Polizei. Bis zur Rente leitet er das Dezernat Raub.
Die Serie ging munter weiter, ja, bis zum 21. Fall eben, ja. Und
besonders für uns war, dass neben unserer Haustür, also in der Landauer Straße, zwei Fälle waren, ja, und zwar bis auf zwei Tage ein Jahr auseinander. Und das ist uns schon gegen die Ehre gegangen. Ja. Da braucht man so niemanden mehr zu motivieren. Ne? Und dann haben wir es so weit getrieben, dass wir die Mittagspause, also zwei Besatzungen oder drei Besatzungen, haben die Mittagspause in der Landauer Straße verbracht. Und zwar täglich, weil eben die Mittagspause die Zeit war, wo dann die Taten erfolgten.
Ihre Vorgehensweise ist präzise. Zuerst die Frau. Freundlich, fast ruhig. Sie fordert, das Geld in die Taschen zu packen. Der Mann steht neben dem Tresor, zieht die Waffe. Keine Maske, keine Hast.
Sie drohen selten, aber klar. Sie wissen, wie lange es dauert, bis die Polizei kommt. Sie wissen, wie sie Zeit gewinnen.
Nach dem Raub nehmen sie das Auto eines Bankangestellten, fahren ein paar hundert Meter, lassen es stehen. Parken ordnungsgemäß.
Sie kennen die Gegend besser als jeder Polizist. Über die Jahre entwickeln sie ein inneres Kartenwerk. Jeden Waldweg, jede Umgehung.
Die Beute variiert. Fast immer liegt sie im sechsstelligen Bereich. Insgesamt sind es fast 2 Millionen Euro. Doch niemand kann später sagen, wo das Geld blieb. Keine Konten, keine Luxusgüter.
Am Ende des Tages auch die Frage, wofür das Geld im Prinzip dann draufgegangen ist. Weil es ist ja wohl nicht nur alles für das normale bürgerliche Leben draufgegangen, sondern vermutlich auch ein bisschen für Spielsucht.
Vielleicht ging es ihnen nicht ums Geld, vielleicht um das Spiel, die Kontrolle, die Routine, die Überlegenheit gegenüber dem System.
Für die Ermittler wird das Muster zum Albtraum. Über Jahre bauen sie eine gemeinsame Datenbank auf. Karlsruhe, Ludwigshafen, Mannheim, Südpfalz. Für die Polizei wird die Suche nach dem Muster zur Suche nach Schatten. Für die Täter wird der Raub zur Routine. Und Routine ist gefährlich.
Im Herbst 2010 planen sie erneut. So wie immer. Nur dieses eine Mal läuft der Plan nicht mehr nach ihren Regeln.
Herbst 2010. 15 Jahre nach dem ersten Überfall. Das Paar lebt noch immer im kleinen Haus bei Budweis in Dziewczyce.
Die Routine hat Risse bekommen. Irgendetwas verändert sich. Die beiden Überfälle vor dem vorletzten auf die Sparkasse in der Heidenstücker Siedlung in Karlsruhe und im Dezember 2009 in Mannheim-Käfertal waren aus Sicht der Verbrecher überaus erfolgreich. 193.000 Euro und über 130.000 hat das Paar erbeutet. Ahnen die Täter, dass ihre Glückssträhne enden könnte? In Mannheim gelingt es einem Bankangestellten, den männlichen Täter im Tresorraum einzuschließen. Als er die Treppe hochrennt, um Hilfe zu holen, rammt er fast die Bankräuberin. Was er nicht weiß, der Tresorraum lässt sich von innen öffnen und der Täter ist schneller wieder frei, als die Angestellten die Frau überwältigen können. Die Gentlemanräuber kommen mit der Beute und einem Riesenschrecken davon. Ist das der Moment, in dem alles kippt?
Die Ermittler wissen nichts davon. In Dziewczyce merken auch die Nachbarn keine Veränderung. Aber im Inneren des Hauses wächst der Druck.
Auf dem Tisch liegen Wettscheine, Rechnungen, alte Zeitungen. Jaroslav schreibt Listen, zählt Geldscheine. Ruzina schweigt. Sie ist müde. Das meiste Geld soll für die Wettgeschäfte draufgegangen sein, finden die Ermittler später heraus.
Der vorletzte Überfall, wenige Monate vor dem großen Showdown am Karlstor, lohnt sich für das Duo kaum. Die Beute von 40.000 Euro wird nicht reichen, um wieder ein Jahr lang über die Runden zu kommen.
Sie haben irgendwann angefangen, sich auf ihr Muster zu verlassen. Das ist menschlich. Wenn man glaubt, man kennt das Spiel, übersieht man, dass andere mitspielen.
Der Planer in ihm will noch einmal die Kontrolle. Noch ein letztes Mal alles richtig machen. Die Tage vergehen. Ein neuer Plan liegt auf dem Küchentisch. Karlsruhe, Volksbank Karlstor. Ein Ziel wie viele zuvor. Ein Plan wie immer. Am 10. Dezember 2010 steigen Jaroslav und Ruzina in eine Straßenbahn in Pforzheim. Sie haben in einem Hotel nahe des Bahnhofs übernachtet.
Karlstor, Bundesgerichtshof.
Wenige Stunden später endet die Serie am Karlstor. Zwei Menschen und 15 Jahre Banküberfälle in 15 Sekunden. Ihr Ende hatten sie wahrscheinlich schon durchgesprochen. Jaroslav stirbt letztlich durch den Schuss des Polizisten. Lucina erschießt sich selbst.
Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Täterin von ihrem Mann mindestens zweimal beschossen wurde. Er vergeudet in Anführungsstrichen Munition, um auf die Ehefrau zu schießen. Da gibt es keine verlässliche oder beweisbare Unterlagen, Erkenntnisse. Die haben einfach sicherlich über ihr Ende gesprochen. Also was passiert, wenn die Polizei kommt? Dann die erste wahrscheinliche Überlegung war, wir nehmen Geiseln. Das heißt, sie haben Handschließe dabei gehabt, sie haben ein Pfefferspray dabei gehabt. Der Täter als solches war schwerst bewaffnet. Der hat drei Magazine gehabt, eins in der Waffe drin mit 15 Schuss und zwei Magazine mit jeweils 14 Schuss in einer Reservemagazin, also Magazintasche. Und da wird wahrscheinlich das eine Überlegung gewesen sein. Die zweite Überlegung, wir schießen uns den Weg frei, was sie in dem Fall ja auch gemacht haben. Sie haben versucht, sich den Weg frei zu schießen. Und die dritte Überlegung dann, was ist, wenn wir von der Polizei festgenommen werden, dann denke ich mal, dass ich gesagt habe auch, okay, dann denen wir Suizid, weil mit 21 Überfälle, mit allem drum und dran, wissen wir, dass das eine sehr, sehr hohe, lange freie Strafe zu befürchten ist. Und vielleicht auch dahingehend besprochen, wir helfen uns gegenseitig, wenn wir den Suizid nicht schaffen.
Was bleibt vom Begriff Gentleman-Räuber?
Dieser Begriff Gentleman hat da schon irgendwo auf ihn zugetroffen, aber der hat auch zwei Gesichter, dieser Gentleman. Und das muss man auch sehen. Das höfliche Vorgehen, aber dann anschließend auch die Konsequenz, sein Magazin gegenüber der Polizei leer zu schießen.
Als es vorbei ist, fallen Schnee und Stille über Karlsruhe. In Dziewczyce bleibt ein Haus zurück und ein Sohn, der nie alles verstehen wird.
In Südböhmen liegt Schnee auf den Feldern. Der Wind weht über die Dächer von Dziewczyce. Einem kleinen Dorf, kaum 100 Einwohner. Pferdeställe, ein paar alte Häuser, kein Wirtshaus.
Am Rand des Dorfes steht ein schmales Haus mit grünen Fensterläden. Früher eine Schäferei, jetzt still. Darin endete ein Leben voller Geheimnisse. Darin begann ein Mythos.
Als die Nachricht aus Karlsruhe kommt, fährt die Polizei nach Dziewczyce. In den Zimmern finden sie Waffen, Munition, Wettscheine, aber kein Geld.
Auf dem Tisch liegt ein angefangener Brief, ohne Absender. Im Terrarium neben dem Ofen ein Leguan. Daneben ein kleiner Tresor, eingemauert, verschlossen.
Der Sohn, 20 Jahre alt, lebt nicht mehr hier. Er kommt ein paar Tage später zurück, stellt Kerzen aufs Fensterbrett.
In den tschechischen Zeitungen gibt es Bilder vom Haus. Das Haus der Gentleman-Räuber, so die Schlagzeile. Menschen aus dem Dorf sehen sich darauf zum ersten Mal selbst in der Geschichte wieder.
Die Bürgermeisterin sagt, sie hätten nichts geahnt. Sie haben ihre Steuern bezahlt, die Tiere gefüttert. Wir hatten keinen Grund zu zweifeln.
Vielleicht lag genau darin ihr Erfolg, unscheinbar zu sein. Eine Fassade so unauffällig, dass niemand sie sah, bis sie zusammenbrach.
Das Haus steht nicht mehr. Im Dorf redet kaum noch jemand über das Paar, das in Deutschland bekannt war als die Gentleman-Räuber.
Aber die Geschichte bleibt. In Zeitungen, in Polizeischulen, in Erinnerungen.
Hallo, liebe Hobbyermittler. Im Fall unserer verschwundenen Kollegin wird nun auch nach einem Fahrzeug gesucht. Es handelt sich hierbei um einen VW Passat.